ARD.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Natascha Freundl.
Wir haben eine absolute Marginalisierung deutscher Täterschaft, eine Marginalisierung des Holocaust und eine extreme Aufwertung deutschen Leids. Es geht darum, deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg als anständige Soldaten zu präsentieren. Also das sind eben Methoden, mit denen von Seiten der neuen Rechten dieser Kulturkampf befeuert wird.
Ja, muss man so ein bisschen aufpassen bei dem Begriff Kulturkampf, ob es nicht zu einer self-fulfilling prophecy auch wird und wie über das Phänomen generell AfD einfach auch gucken muss, wie weit man da durch die permanente Herbeibeschwörung des großartig grauenvoll Gefährlichen der Sache dann auch mehr sozusagen Feuer gibt, als es eigentlich ist und die Flamme eben dadurch dann erst zum Lodern klingt, die eigentlich vielleicht gar nicht da ist.
Keine andere politische Strömung nimmt die Literatur gegenwärtig so ernst wie die neue Rechte. Ein erstaunlicher Satz, den ich zum ersten Mal von Thorsten Hoffmann vor etwa anderthalb Jahren hörte. Wir waren beide in der Jury für den Deutschen Buchpreis 2024, durften an die 200 Romane sichten, die wir alle sehr ernst nahmen und hatten überhaupt das Vergnügen, ununterbrochen zu lesen. Thorsten Hoffmann ist Literaturprofessor an der Uni Stuttgart und leitet dort das DFG-Projekt Neurechte Literaturpolitik. Und ich freue mich sehr, dass wir einen unserer ersten Gedanken von damals, nämlich über diese neurechte Literaturpolitik, darüber mal ausführlicher und öffentlich zu sprechen, dass wir das jetzt umsetzen können. Und ich freue mich ebenso sehr, dass der Schriftsteller und FAZ-Journalist Simon Strauß dabei ist. Warum Simon Strauß? Weil auch er sich mit den kulturpolitischen Grabenkämpfen unserer Zeit beschäftigt, sogar selbst einmal als Posterboy der neuen Rechten diffamiert wurde. Und weil wir schon im Frühjahr dieses Jahres in Chemnitz ausgesprochen streitlustig debattiert haben und last not least, weil er jetzt sein erstes politisches Sachbuch geschrieben hat, das für eine neue Politik der Nähe plädiert. Thorsten Hoffmann ist aus Stuttgart zugeschaltet und Simon Strauß aus Hamburg. Herzlich willkommen an euch beide.
Hallo, freue mich.
Hallo aus Stuttgart, ich mich auch.
Und wir duzen uns, weil ich, wie gesagt, sowohl Thorsten Hoffmann als auch Simon Strauß schon begegnet bin. Mein erster Gedanke ist eine Frage zum Begriff Kulturkampf. Wir befinden uns mitten in einem Kulturkampf, das sagte die Buchhändlerin, Verlegerin und kulturpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Dresdner Landtag, Susanne Dagen, vor kurzem der Berliner Zeitung. Zum neurechten Kulturkampf mit literarischen Kanons hast du, Thorsten Hoffmann, gerade einen Text in der Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte veröffentlicht. Und Simon Strauß fragt in derselben Zeitschrift, ist der Kulturkampf von rechts schon in vollem Gange? Und da klingt eine Skepsis an, die ich gerne aufgreifen möchte. Befinden wir uns wirklich mitten in einem Kulturkampf? Thorsten Hoffmann.
Ja, man kann natürlich fragen, wie sehr uns dieser Kulturkampf jetzt tatsächlich schon alle erreicht hat, also wie erfolgreich er ist. Worum es mir mit meinem Aufsatz geht, ist zu zeigen, dass es der neuen Rechten auf jeden Fall ankommt auf diesen Kulturkampf. Wenn man sich zum Beispiel 2018 das Gespräch zwischen Durst Grünwein und Uwe Tellkamp in Dresden zur Frage der Meinungsfreiheit anschaut und dann sieht, wie der rechtsextreme Verleger Götz Kubitschek am Ende ganz klar sagt, dass er den Spalt in Deutschland unbedingt vertiefen will, weil in diese Lücke eben populistische und rechtsextreme Positionen wunderbar reingepasst werden können. Wenn man hört, dass er beispielsweise eine Sommerakademie seines Zirkels in Schnellroda 2023 mit dem Satz eröffnet, in Deutschland tobt ein geistiger Bürgerkrieg, lasst uns Krieg führen, dann kann man auf jeden Fall festhalten, dass diese neue Rechte einen Kulturkampf herbeibeschwört. Und ich habe mir das jetzt angeschaut im Blick auf Kanonarbeit dieser Gruppe. Und da kann man eben beobachten, dass beispielsweise im Blick auf die letzten 100 Jahre eine, ja, man könnte mit Björn Höcke sagen, eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad längst umgesetzt ist. Also in so einer Kanonliste dieser Gruppe wird beispielsweise der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg werden ganz anders thematisiert als in anderen Kanonis. Wir haben eine absolute Marginalisierung deutscher Täterschaft, eine Marginalisierung des Holocaust und eine extreme Aufwertung deutschen Leids. Es geht darum, deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg als anständige Soldaten zu präsentieren. Also das sind eben Methoden, mit denen von Seiten der neuen Rechten dieser Kulturkampf befeuert wird.
Simon Strauß, wie nimmst du das wahr? Grabenkämpfe werden herbeibeschworen.
Ja, also das, was Thorsten gesagt hat, das stimmt sicherlich, wenn man da in die sozusagen Nahbetrachtung der neurechten Akteure hineinschaut und guckt, was die so treiben. Ich habe das zum Teil früher auch ein bisschen mehr verfolgt als jetzt, aber habe es jetzt auch nochmal angeschaut. Natürlich ist das ein großes Bedürfnis, da einen Gegenkanon anzustellen und auch ganz andere sozusagen Positionen und auch intellektuelle Strömungen da zur Geltung kommen zu lassen. Ich würde das alles nur, würde ich sagen, etwas ruhiger betrachten, weil ich sagen würde, wenn ich mir die Kulturnation Deutschland so anschaue, das tue ich ja als Feuilletonist tagtäglich, da kann ich eigentlich ehrlicherweise nicht wirklich guten Gewissens sagen, dass irgendwo ein rechter Kulturwandel schon stattgefunden hat. Wenn ich mir die Institutionen angucke, die Theater, den Literaturbetrieb, die Literaturhäuser, überall da, kann ich jetzt bisher noch nicht die große Renaissance von, was weiß ich, Ernst Jünger-Tagen oder so feststellen. Deswegen muss man so ein bisschen aufpassen bei dem Begriff Kulturkampf, ob es nicht zu einer self-fulfilling prophecy auch wird und wie wir das Phänomen generell AfD einfach auch gucken muss, wie weit man da durch die permanente Herbeibeschwörung des großartig grauenvoll Gefährlichen der Sache dann auch mehr sozusagen Feuer gibt, als es eigentlich ist und die Flamme eben dadurch dann erst zum Lodern blinkt, die eigentlich vielleicht gar nicht da ist.
Thorsten, du beschreibst ja und analysierst die rechte Literaturpolitik in einem aufklärerischen Sinne, dass du sagst, wir müssen die Strategien kennen, weil die auch abzielen auf eine Metapolitik. Vielleicht kannst du uns den Komplex, worum es bei der neurechten Literaturpolitik als, das ist ein Begriff der Rechten, Metapolitik tatsächlich geht, noch mal konkreter beschreiben.
Naja, Metapolitik ist ein Konzept, was sich beruft auf den italienischen Kommunisten Antonio Gramsci, mit dem viel gearbeitet wird in der neuen Rechten. Und man geht eben davon aus, dass die politischen Mehrheiten sich erst dann nachhaltig verschieben lassen, wenn man eine kulturelle Deutungshoheit gewonnen hat. Deshalb ist die Arbeit im Kulturbetrieb, ist die Arbeit mit Literatur eben kein Nebenschauplatz dieser neuen Rechten, sondern ein ganz zentrales Interventionsgebiet, weil man in die Köpfe der Leute reinkommen will. Und das heißt, ja, man könnte sagen, mindestens dreiteilige Strategie gefahren wird, die Götz Kubitschek in einem sehr aufschlussreichen Aufsatz von 2017 in seiner Zeitschrift Sezession beschrieben hat. Es geht also erstens darum, durch unter anderem Literaturarbeit die Grenzen des Sagbaren nach rechts zu verschieben, also immer wieder zu provozieren. Als zweite Strategie empfiehlt er, er nennt das eine Verzahnung, also das, was man radikal sagt, immer anzubinden an unverdächtige Personen, die sowas oder etwas Ähnliches, wie er selbst sagt, schon mal gesagt haben. Also um zum Beispiel zu sagen, das hat doch Gerhard Schröder schon 2004 gesagt oder so. Und das dritte ist, und das ist eben besonders interessant, dass sich diese neue Rechte explizit dazu bekennt, eine Selbstverharmlosung zu betreiben. Also Kubitschek sagt, es gibt so eine emotionale Barriere im Bildungsbürgertum, sich mit dieser neuen Rechten auseinanderzusetzen. Und die müssen wir senken, damit die Leute überhaupt auch emotional sich in die Nähe dieser neuen Rechten trauen. Und dafür ist Literaturarbeit ganz wichtig. Und vielleicht sollte man noch einmal sagen, wer ist überhaupt diese neue Rechte? Es geht nicht darum, jetzt konservative Stimmen stärker zu machen, sondern ich würde unbedingt dafür plädieren, den Konservatismus abzutrennen von dem, was die neue Rechte will. Die neue Rechte ist eine Strömung innerhalb des Rechtsextremismus, die sich um eine Intellektualisierung dieses Rechtsextremismus bemüht. Und die, um das noch zum Schluss ganz kurz zu sagen, eben auf allen Ebenen oder auf vielen Ebenen mit Literatur arbeitet. Es gibt eigene Verlage und Bücher, es gibt eigene Zeitschriften, es gibt eine sehr ausgedehnte Literaturkritik, die in Texten, aber auch in Podcasts und Videos betrieben wird. Es gibt auch zum Teil eine Literaturwissenschaft, die anstreben. Es gibt Aktionen im Literaturbetrieb, wie jetzt die Buchmesse in Halle vor kurzer Zeit. Also das ist so dieses breite Spektrum dieser neurechten Literaturarbeit als Metapolitik, um den Diskurs im Ganzen nach rechts zu verschieben.
Du schreibst auch, im Grunde ist das eine Literaturpolitik, die aktiv seit 2000 betrieben wird. Und ich möchte die Frage nochmal an Simon Strauß richten, aus deiner Beobachtung. Wie erfolgreich ist denn sozusagen die Etablierung rechter, rechtsextremer Narrative durch eine Filterung, ja, eine besondere Aufmerksamkeit für die Literatur, für bestimmte Autoren, die wir alle lesen, aber dann eben auch rechtsextremer, faschistischer Literatur auch. Wie erfolgreich ist das in der breiten Öffentlichkeit in Deutschland?
Es ist nicht erfolgreich und man kann das sicherlich aus der wissenschaftlichen Perspektive und wie Thorsten da schaut mit seinem Sonderforschungsbereich und so, das ist alles richtig, ja? Wenn man da jetzt das sozusagen unter den Aspekten betrachtet von der Analyse von den Vorgängen. Aber ich finde, man muss halt schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht so tut, als weil du jetzt gerade sagtest, sondern die breite Wirkung oder in der Breite, und das klang jetzt so ein bisschen so, als wie gesagt, wir hätten jetzt überall eigentlich jetzt schon Infiltrationen dieser Akteure. Das handelt sich am Ende bei den Kubitschek-Jungs, da sind ja vor allem Jungs, um eine kleine Gruppe. So, jetzt ist die Frage, das Intellektuelle beim Neurechten ist doch nicht das Gefährliche. Das Gefährliche ist so ein Wort wie Remigration. Und dieses Wort, was ja dann eben bei in der Akademie, bei Kubitschek auch von dem Sellner vorgetragen wurde, das kommt ja nicht von Gramsci oder das kommt nicht aus der Beschäftigung eben mit Ernst-Jünger-Literatur oder auch mit Soldatenliteratur, sondern es kommt eben rein aus einer sozusagen Vorstellung davon, dass man ein politisches Programm Veränderungen machen muss. Das hat mit Intellektualität ja dann erstmal relativ wenig zu tun, so ein Wort Remigration. Dazu brauche ich Gramsci nicht, ja? Sondern es kommt dann viel mehr, würde ich sagen, aus Amerika, es kommt über die sozialen Netzwerke, da ist doch die entscheidende Gefährlichkeit und deswegen würde ich da nicht widersprechen, aber Natascha, wenn du sagst, wo sind die Wirkungen, wo müssen wir wirklich in Anführungszeichen hinschauen, gerade auch bei der jüngeren Generation, dann ist es nicht mehr Schnellroder, sondern dann sind es irgendwelche YouTube-Stars oder aus Amerika kommenden Podcaster, die eben überhaupt nicht intellektuell, sondern mit einer Leichtfertigkeit, Brutalität auch zum Teil, Worte bilden, die dann eben eine politische Mobilisierungskraft haben. Ja? Und das heißt, wie gesagt, ich finde, Metapolitik ist fast schon zu vornehmen, ja, um es mal sozusagen für das, was wirklich im Moment am Laufen ist.
Ich freue mich ja, Simon, wenn du der Meinung bist, dass das nicht so erfolgreich ist, und da will ich ja überhaupt, da habe ich ja überhaupt nichts dagegen. Aber ich würde ja doch ein bisschen differenzierter sagen, so, also klar, es gibt diese Einflüsse aus Amerika, es gibt diesen Erfolg mit Remigration, und trotzdem kann man ja beobachten, dass diese neurechte Literaturarbeit durchaus auch mit so jemandem, wie du hast Ernst Jünger erwähnt, mit Ernst Jünger betrieben wird. Ne? Also Ernst Jünger hat in den 20er Jahren ganz klar antiparlamentarisch agitiert. Er hat sogar gesagt, der Parlamentarismus wird nicht mit Worten, sondern mit Maschinengewehren beseitigt. Das sind Zitate, die man in diesen Texten von Götz Kubitschek findet. Also es geht hier durchaus auch darum, Größen der Literaturgeschichte zu instrumentalisieren. Mit Gottfried Benn wird das Gleiche gemacht, den man irgendwie dafür nutzt, ja, so zu suggerieren, es gäbe einen harmlosen Faschismus, den man vom NS abgrenzen könne, und Benn sei doch nur ästhetischer Faschist gewesen. Also das heißt, die arbeiten durchaus in diesem Bereich mit Literatur, und wie erfolgreich das ist, also es gibt schon Hinweise darauf oder einfach ganz klare Belege, dass an Schulen, an Universitäten oft unwissentlich mit Material dieser neuen Rechten gearbeitet wird. Das ist das eine. Und eben ein Kollege von dir, der FAZ, Patrick Barners, der nun wirklich nicht im Verdacht steht, neu rechts zu sein, hat 2021 auf damals noch Twitter eben eine Rezension von Ellen Kursitzer zu einem neuen Buch von Martin Mosebach nicht nur gelobt, sondern gleich verlinkt und gesagt, das ist eine kluge und gehaltvolle Rezension. Und ich würde sagen, das sind so Einfallstore, wo sich die neue Rechte natürlich unendlich freut, dass sie als ernsthafter Player im Literaturbetrieb ernst genommen wird von einem renommierten FAZ-Redakteur. Ich würde das nicht überbewerten, aber sowas gibt es eben schon auch.
Ellen Kursitzer, müssen wir dazu sagen, ist die Ehefrau von Götz Kubitschek, auch dort mit in Schnellroda zu Hause, wo ja auch das schon erwähnte Sezession erscheint und auch der Verlag Antaios, der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, herausgegeben wird. Ja. Sowie, ich will nochmal auf die schon genannte Buchmesse in Halle zu sprechen kommen, die von der Veranstalterin, Organisatorin Susanne Dagen nicht nur als geistige Notwehr beschrieben wurde, sondern tatsächlich auch als großer Erfolg verbucht wird. Da waren knapp 100 Aussteller da, Verleger, Autoren, rechtsextreme Medien, und es kamen tatsächlich an die 6.000 Besucher an 2 Tagen, nicht zufällig wahrscheinlich 8. und 9. November in einer Messehalle in Halle. Also 6.000 Besucher an 2 Tagen für eine ganz neue rechte Buchmesse. Muss man ernst nehmen, oder, Simon Strauss?
Nein, ich finde, ja, ernst nehmen kann man das alles. Aber wie gesagt, ich finde Folgendes. Wir haben doch jetzt die Situation im Land generell, ja, dass wir einen sogenannten rechten Vibe-Shift empfinden. Also das nach rechts hin bewegen ist einfach jetzt erstmal die Ausgangslage unserer Diskussion auch heute. Das wird ja niemand bestreiten. Wahlergebnisse zeugen davon und eine generelle gesellschaftliche Stimmung. So. Und jetzt ist doch ganz entscheidend, dass wir darauf nicht reagieren, sage ich jetzt mal, mit der alten Vorstellung der nur des Verfemens. Also deswegen, Thorsten, was du sagst, auch, dass man jetzt jemanden wie meinen Kollegen Barners dafür in Anführungszeichen angreift, dass er eine Rezension einer meinetwegen rechtsextremen Publizistin auch mal lobt, ja, das halte ich für fatal, wenn man in diese reflexhafte, sozusagen nur weil jemand identitätspolitisch gesprochen eben aus diesem Milieu ist, kann gar kein intelligenter Text da draus entstehen. Das halte ich für falsch. Natürlich kann das auch passieren. Ich meine, wir haben auch in der sozusagen Geschichte politisch vollkommen verwerfliche Geister, die aber intelligent und auch in der Kunst Dinge gemacht haben. Also die Vorstellung, dass das alles nur unter dem Aspekt des linksliberalen Abgesicherten möglich sein darf, ja, das geht eben nicht, finde ich. Das ist die andere Richtung. Wir müssen genau unterscheiden natürlich zwischen einer, was weiß ich, eben rassistisch antiparlamentarischen Ausdrucksweise. Das ist alles ja dann auch relativ klar zu belegen, wo es dann eben auch revanchistisch wird, was Geschichtspolitik angeht. Du hast es angesprochen, Holocaust-Leugnung und so weiter. Das sind ja alles so zum Glück klare rote Linien. Aber ich finde eben diese Sache, die weiten das Sagbare aus und so. Erstmal finde ich, wenn jemand einen Text schreibt, ist es schon mal sehr gut und es ist besser, als wenn er, wie bei, was weiß ich, auf der JA in Gießen dann irgendwie zu Gewalt aufruft. Ja? Das sind dann die problematischen Situationen, finde ich, wo wir hinschauen müssen. Deswegen erstmal, wenn jemand zu einer rechten Buchmesse in Halle geht, ist das besser, als wenn er sich vor ein Flüchtlingsheim stellt und einen Molotow-Cocktail wirft. Ja? Also ich finde, da müssen wir schon auch aufpassen, dass wir nicht suggerieren, wie gesagt, der Besuch einer Messe, wo dann Uwe Tellkamp liest, ist irgendwie per se schon irgendwie eine demokratiefeindliche Aktion.
Das hat ja auch keiner suggeriert. Das hat auch nicht nur Uwe Tellkamp gelesen, da hat auch ein Thor Kunkel gelesen, der dann gesagt hat, Zitat, FAZ, deine Kollegin Julia Ehnke, nach dieser Messe werden wir die Linken alle wegfegen, dahin, wo sie hingehören, auf den Müllhaufen der Geschichte. Da war unter anderem auch Gloria von Thurn und Taxis zu erleben, die offenbar sehr lautstark betonte, Recht kommt von rechts, rechts ist Recht. Das ist jetzt auch keine besonders, wie soll ich sagen, elaborierte
Literatur. Da ist doch nichts Intellektuelles dran, da ist doch nicht irgendeine literarische sozusagen Situation, sondern banale politische Statements. Und das wäre nochmal so ein Punkt, den ich sagen würde. Ich glaube, Thorsten, jetzt kannst du mir bitte widersprechen, aber ich habe das Gefühl, auch bei Sezession und so, die haben mal angefangen mit sozusagen einem niveauvollen, nonkonformen, provokativen, aber intellektuellen Programm. Und jetzt im Moment und in den letzten Monaten fast schon, würde ich sagen, Jahren und Monaten, werden sie immer stärker zu banalen AfD-Propagandisten, die einfach das Tagespolitische dann einfach nochmal mit ihrer Art und Weise wiederkäuen. Eigentlich das, was der Name ja schon sagt, Sezession, also Abtrennung von dem Allgemeinen, ja, das haben sie sich eigentlich, haben sie ihre eigenen Ansprüche verraten, wenn man so will, dadurch, dass sie mehr oder weniger AfD-Flüsterer sind.
Was du zuletzt gesagt hast, Simon, stimmt natürlich absolut. Also das kann man beobachten, dass sich beispielsweise in den 10er-Jahren diese Gruppe um Kubitschek eigentlich immer wieder elitär abgehoben hat von jeder Parteipolitik, auch von der AfD, ne, und gesagt hat, wir machen hier was ganz anderes und das ist ganz wichtig. Das ist in den letzten Jahren anders geworden. Wenn man jetzt Podcasts hört, wo AfD-Politiker eingeladen sind, dann spricht Kubitschek von wir, wenn er die Erfolge der AfD meint. Also es gibt eine große Nähe. Er war jetzt bei der Gründung dieser Generation Deutschland dabei. Er war beim letzten AfD-Parteitag in Riesa dabei. Also es gibt eine große Nähe zur AfD. Ob das ein Selbstverrat ist, weiß ich nicht. Man muss ja auch sagen, er hat die von Anfang an gecoacht. Björn Höcke war in den 10er-Jahren da und Maximilian Krah auch, also die beiden Hardliner, die vielleicht am einflussreichsten in den letzten 10 Jahren waren. Und was Kubitschek geschafft hat, ist, dass die AfD immer weiter in seine Nähe gerückt ist. Ne? Also insofern ist das auch eine große Erfolgsgeschichte, weil er ja eben nicht nur Literatur- und Kulturpolitik betreibt, sondern auch Partei berät. Und wenn du sagst, naja, die machen doch auch kluge Sachen, absolut. Also das würde ich auch überhaupt nicht an Patrick Mahners kritisieren, dass er lobt, dass die kluge Sachen schreiben. Die haben wirklich zum Teil ein emphatisches Interesse an Literatur. Die schreiben auch nicht unintellektueller, als man gelegentlich in irgendwelchen nicht rechten Medien über Literatur liest. Aber das Ganze ist Teil einer Agenda und das muss man sich klar machen. Also auch eine harmlose Rezension erfüllt eben diese Strategie der Selbstverharmlosung und der Sympathiegewinnung im bildungsbürgerlichen Publikum. Und da muss man sich fragen, ob man als FAZ-Redakteur, wenn man ohne jeden Hinweis darauf, was das für ein Medium ist, einfach die Sezession verlinkt, ob man nicht damit eigentlich vor allem zum Erfüllungsgehilfen dieser Leute wird. Und wenn du dann sagst, ja, das, da geht es doch nur um Texte und nicht um Gewalt, also schon in den Nullerjahren hat Götz Kubitschek gesagt, letztlich ist ein Schlag ins Gesicht wirkungsvoller als jede Bibliothek. Also wir haben so eine ganz interessante Widersprüchlichkeit in dieser Literaturpolitik der neuen Rechten. Einerseits zu sagen, wir machen eine Intellektualisierung, wir werten das Wort auf. Andererseits das genaue Gegenteil, ne? Also so ein Dezisionismus, der die Tat über jedes Lesen stellt. Also insofern wäre ich so ein bisschen skeptisch, dass die sich radikalisiert haben. Das ist eigentlich alles schon von Anfang an drin und die sind halt sehr variabel zu switchen zwischen diesen beiden Programmen.
Ich würde ja auch den Podcast-Titel aufgeblättert zugeschlagen durchaus wörtlich nehmen, wenn die Literatur ernst nehmen, nehmen sie auch ihre eigenen Wörter ernst. Aber ich möchte auf einen Begriff zu sprechen kommen, Simon Strauss, den du sicherlich auch bewusst wählst in der erwähnten Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte. Da sprichst du nämlich, wie übrigens auch manche Rechte, von linksliberaler Hegemonie, die ja herrsche im Kulturbetrieb. Was meinst du damit?
Muss man das erklären? Das weiß ich gar nicht so genau. Ich meine, wenn ich mir ich bin gerade in der Theaterjury, Bundespreis für Theater, und mir die Bewerbungen der Theater anschaue, da werde ich jedenfalls mit dem Begriff konservativ nicht in irgendeiner Weise das in Verbindung bringen. Also ist es, und mit sozusagen linksradikal würde ich auch nicht in Verbindung, also es ist linksliberal, das, was sozusagen der Common Sense ist, die Art und Weise, wie man auf Gegenwart schaut, wie man auf Texte schaut, welche Autorinnen und Autoren man gut findet, wie sozusagen bestimmte aus der Kulturwissenschaft eindringende Theorien, Gender Studies und so weiter dort einfach reüssieren, nach wie vor. Ich glaube, da ist einfach die Empirie relativ eindeutig, gar keine Meinungsäußerung von mir. Und bei den Medien, wenn wir jetzt auf diesen Bereich der Kultur schauen, ist es vielleicht langsam etwas anders. Das ist klar, wenn wir nur alleine schauen, welchen Einfluss zum Beispiel das wie Apollo News oder Nius, diese besonders vornehme Ausprägung des Journalismus. Nein, ich meine nur, also da kann man natürlich jetzt sagen, da gibt es jetzt Angriffe, ja. Das ist die, wie soll ich sagen, und das ist, wisst ihr, das ist doch die wirkungsvollere Sache, wenn man jetzt nur schaut, was die hingekriegt haben, auch in den letzten jetzt alleine Monaten, bundesrepublikanische Politik am Ende doch unter Druck zu setzen, ja. Da spielt dann sowas die Kubitschek keine Rolle, weil Nius hat es geschafft, sowohl bei der Diskussion mit der Verfassungsrichterin als auch jetzt um Diskussion mit unserem Kulturstaatsminister Weimar, eine Agenda zu setzen, also Agenda-Setting zu betreiben. Ja? Und das ist doch, finde ich, ein Moment, wie soll ich sagen, da brennt es doch dann viel eher, wenn man sieht, mit welcher Nonchalance und auch Verantwortungslosigkeit Journalismus zum Aktivismus wird. Ja? Das ist ja einfach so bei Nius. Also auch ganz offensichtlich gesagt, die wollen ja eben auch Veränderungen herbeibringen, was weiß ich, eben die Koalition zwischen CDU und AfD befeuern. Ja? Und da ist eine Wirkung wirklich ablesbar. Die sehe ich, wie gesagt, jetzt bei unserem Thema Literaturpolitik nicht in der Form, weil die Deutschlehrer, die jetzt im Moment dann sich von Kubitschek beeinflusst hinstellen und sagen, jetzt müssen wir mal einen anderen Kanon bringen. Also ich weiß nicht, die musst du mir nochmal zeigen, Thorsten.
Ich bin hin und her gerissen, was die linksliberale Hegemonie im Kulturbetrieb betrifft. Auch der Kulturstaatsminister ist ja auf eine bestimmte Art und Weise schon aufgetreten, die ich überhaupt nicht linksliberal bezeichnen würde, und wurde natürlich von der neuen Regierung installiert. Aber wie siehst du das, Thorsten Hoffmann?
Also ich glaube, Simon hat natürlich recht, dass es Bereiche der Kultur gibt, die, sagen wir mal, auf jeden Fall nicht rechtsdominiert sind. Und da gehört der Theaterbetrieb ganz sicher dazu. Also da würde ich absolut zustimmen. Jetzt unser Bereich Literaturkritik, also da wäre ich schon ein bisschen skeptischer. Also wenn man sich anschaut, die bekannteste Literatursendung, das Literarische Quartett, wird von Thea Dorn moderiert, die nun weder politisch noch ästhetisch besonders links ist. So jemand wie Ijoma Mangold in der Zeit ist nun wirklich auch kein linker Aktivist. Also da wäre ich schon ein bisschen skeptischer.
Marc Reichwein in der Welt,
ja,
hat sehr positiv auch über die Buchmesse in Halle geschrieben beispielsweise.
Absolut. Ne? Und ich wäre eben auch so ein bisschen vorsichtig immer mit dem Linksliberal. Also okay, dass nicht alles links sein muss, aber habe ich überhaupt nichts dagegen. Und dass es auch konservativer werden kann, muss man aushalten, wenn man es nicht mag. Ich würde nur sagen, dieses Liberal, linksliberal, also was kauft man damit ein? Denn letztlich geht es im Moment um den Bestand der liberalen Demokratie. Demokratie. Also ich weiß gar nicht, ob liberal jetzt immer mit links und damit mit anti-rechts, also oder als Gegen sozusagen Move tituliert werden sollte, denn also haben wir uns nicht darauf geeinigt, dass wir, also sagen wir mal jetzt viele von uns, dass wir diese liberale Demokratie doch ganz, ja, erhaltenswert finden. Und wenn man jetzt immer von linksliberal spricht, na, also da wird das schon in so eine Richtung geschoben, die der, sagen wir mal vorsichtig, der neuen Rechten ganz recht ist, ne, auf jeden Fall. Und wenn man jetzt noch fragt, linksliberale Hand, Öffentlichkeit, Universitäten, also wenn man jetzt sieht, dass mit großer Mühe es geschafft wurde, dass jetzt mal 30% der Professuren von Frauen besetzt sind, dann klingt das nicht nach einer linksliberalen Hegemonie der letzten 30 Jahre. Wenn man sich anschaut, wie beispielsweise der Umgang war mit dem Historiker der Uni Würzburg, Benjamin Hasselhorn, der lange geleugnet hat, für die Sezession zu schreiben und jetzt auf Druck der Studierenden zugeben musste, dass er einen Artikel in der Sezession veröffentlicht hat. Später kam raus, wieder erst auf großen Druck und Recherche, dass er ungefähr 60 Artikel unter Pseudonym in rechten und rechtsextremen Zeitschriften veröffentlicht hat. Und wenn man dann sieht, dass es eine Kampagne gibt von WissenschaftlerInnen aus Deutschland, die diese Recherchen der Studierenden verurteilen und sagen, das ist eine Rufmordkampagne gegen unseren armen Kollegen, wo innerhalb von kurzer Zeit knapp 700 WissenschaftlerInnen aus Deutschland unterschrieben haben, kann ich ehrlich gesagt auch an der Universität nicht erkennen, dass wir jetzt eine linksliberale Hegemonie hätten, wo andere Stimmen nicht mehr vorkommen.
Also Einspruch, und zwar in der Hinsicht, dass ich eben finde, das Wort linksliberal ist für mich überhaupt kein negativer Begriff. Ja? Ich finde einfach nur, es gehört dazu, zur, sagen wir mal, Standortbestimmung und der Verpflichtung, den eigenen Standort auch zu reflektieren. Auch wir drei hier, finde ich, können nicht umhin auch zu sagen, was ist unser Standpunkt, aus dem wir auf die Welt schauen. Und es hat sich so ein bisschen eingebürgert, Natascha, das meine ich eben. Es hat sich eingebürgert, dass man das Linksliberale so ein bisschen als unpolitische Norm einfach mal voraussetzt. Dass das doch das per se richtig Gute, darüber müssen wir doch nicht mehr diskutieren. Ich finde aber eben, es ist ganz wichtig, dass wir dann auch festhalten, Theater XY, wir argumentieren dezidiert aus dieser Position heraus, der Linken oder meinetwegen dann auch Linksliberalen, so wie es dann eben ja vielleicht aber auch möglich sein müsste zu sagen, ich argumentiere aus einer rechtsliberalen Perspektive heraus, auch im Kulturbereich. Und da müsst ihr doch mal jetzt euch fragen, wenn ich mal zusammennehmen kann, akzeptiert ihr das genauso wie eine linksliberale Perspektive?
Lieber Simon, absolut. Weißt du, wie händeringend ich nach guten konservativen Stimmen in diesem Podcast suche, wo ich im Übrigen meine Sprecherinnenposition immer wieder betone.
Jetzt hast du einen.
Ja, und deswegen bist du ja schon zum zweiten Mal in diesem Podcast. Wir brauchen ja eine Vielfalt der Stimmen, deswegen habe ich Schwierigkeiten mit dem Begriff Hegemonie. Also die Frage, ob der Kulturbetrieb in Deutschland fest in linksliberaler Hand ist, das bleibt hier doch nicht vollständig zu beantworten oder das bleibt an dieser Stelle noch offen und debattierwürdig. Aber wir sehen an einer Stelle, dass durchaus sehr schnell, reflexartig, wie hier schon gesagt wurde, auf bestimmte Motive reagiert wird und jemand schnell in die rechte Ecke gedrängt werden kann. Du selber, Simon Strauß, bist 2017 attackiert worden nach Erscheinen deines Debütromans Sieben Nächte und zwar als Posterboy der Rechten, der, Zitat, im Gewand der Romantik Pamphlete für die neue Rechte schreibe. Hat diese Attacke deinen Blick auf den Literatur Betrieb verändert und wenn ja, wie?
Ja, das ist eine interessante Frage, die ich mir manchmal schon auch stelle. Was habe ich da an sozusagen Lessons learned? Was habe ich da daraus gelernt? Also hat es meine Affekte gestärkt? Hat es meine Vorurteile befeuert und so? Ich würde erstmal sagen, das war für mich schon nicht so ganz ohne, ja, also mit diesen Begrifflichkeiten belegt zu werden, das ist ja so, wenn man da anfängt und, wie soll ich sagen, so ein Buch schreibt, dieses Buch habe ich ganz ungeschützt geschrieben, in dem Sinne, dass ich eigentlich nur mit meinem Lektor besprochen habe, niemand sonst diesen Text kannte bis zur Veröffentlichung und das war einfach auch in gewisser Weise leichtfertig und manches, was in dem Buch steht, würde ich auch sagen, die Debatte war ja nicht nur an den Haaren herbeigezogen, manches ist auch leichtfertig geschrieben, ich habe es jetzt nochmal im Rahmen einer Literaturvorlesung, die ich in München an der LMU gemacht habe, nochmal quergelesen, das Buch. Und das ist natürlich ein Ton, der, wie soll ich sagen, sich keine Mühe gibt, irgendwie besonders viel Rücksicht zu nehmen, Minderheitenfragen, Mann-Frau-Fragen irgendwie zu debattieren, sondern es ist eben, ja, kommt aus irgendwie einem inneren, impulshaften, auch vielleicht ein bisschen, ja, kann man sagen, altmodisch-männlichen Perspektive. Aber in der Debatte, die ja dann interessanterweise zweifach war, erst ging es nur ums Buch und dann ging es um sozusagen eben diese politische Einordnung. Ist Simon Strauss jetzt ein Neurechter, Autor oder Aktivist und so? Da würde ich dann eben schon sagen, wurden mit Begriffen hantiert, die einfach ein bisschen zu gewalttätig und groß waren für das, was ich zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal, gemacht habe. Und genau dieser Fehler würde ich jetzt sagen, also den wir vorhin besprochen haben, dass man das meinetwegen eben konservative, wie soll ich sagen, eben leichtfertig mit idealistisch, romantisch vielleicht zum Teil auch umgehende, dass man das eben sofort diffamiert hat in so einer Schubladensituation und sagt, das ist rechts. Ja? Und damit den Begriff des Rechts aber eben auch so ausweitet, ja, dass er am Ende zu so einem Kofferbegriff wird, wo ganz, ganz viel reinpasst und damit ihn aber auch entschärft fast schon, würde ich sagen, weil da, wo wirklich das Potenzial einer zerstörerischen, antidemokratischen Absicht steckt, da passt der Begriff rechtsradikal, würde ich auch mal sagen, passt er. Wenn wir ihn aber so ausweiten, dann wird er labbrig und wir legen ihn überall drüber und er wird auch völlig unscharf und damit beschädigen wir, glaube ich, mehr als dass wir irgendwie Diskussionen befeuern.
Thorsten Hoffmann, du hast die Attacken gegen Simon Strauss als Erfolg neurechter Metapolitik bezeichnet. Warum?
Ja, im Prinzip aus den Gründen, die Simon gerade schon aufgeführt hat. Und vielleicht sollte man einmal sagen, wir duzen uns jetzt hier so fröhlich, aber damals kannten wir uns überhaupt nicht. Also es ging jetzt nicht darum, einen Freund zu verteidigen oder so, sondern also ich fand wirklich, dass das eine Tücke dieser neurechten Literaturpolitik auch ist, dass sie eben Fallstricke auslegt. Und dass mein Eindruck damals war, dass hier falsch reagiert wurde von links, ja, von vielleicht linker Seite, kann man sagen. Denn indem beispielsweise in der Taz dem Buch vorgeworfen wurde, dass es die Verwirklichung Kubitschek'scher Visionen betreibe, ne, kann man sagen, also entweder wird damit ein Buch völlig zu Unrecht dämonisiert oder es werden eben diese Kubitschek'schen Visionen verharmlost. Denn bei Kubitschek geht es nicht darum, dass man mal viel Männer zitiert oder so oder vielleicht ein bisschen traditionelles Geschlechterbild hat. Das kauft er mit ein, klar. Aber es geht darum, wirklich die Gesellschaft radikal zu verändern. Und davon ist in diesem Buch einfach nicht die Rede. Und es war frappierend, dass in der Zeit damals, da gab es so ein Pro und Contra zu diesem Buch, ist, also da wurde wirklich gefragt, spielt dieses Buch Neonazis in die Hände? Ja? Und dann hat Antonia Baum doch tatsächlich geschrieben, ja. Und was sind ihre Begründungen? Ihre Begründungen sind, in diesem Buch wird vom Fleischessen geredet, vom Autofahren und es werden vor allem Männer zitiert. Und wenn das als neu rechts gilt, ja, also dass man Fleisch isst, Auto fährt und Männer zitiert, dann ist das ein Riesenerfolg dieser neuen Rechten, weil genau wie Simon gerade sagte, dann eben diese Grenze zwischen irgendwie konservativ und rechtsextrem verwischt wird und weil Menschen, die so denken, von der Zeit suggeriert wird, ihr seid neu rechts, wenn ihr gerne Fleisch esst, ja. Und das ist natürlich absolut fatal. Und mein Eindruck war, das ging schon auch einher damit, dass eigentlich in Simons Buch ja eben eine sehr emphatische Ästhetik vertreten wird, ne, die auch sozusagen mit der Ästhetik des Erhabenen zusammenhängt, dass man sich überwältigen lässt von Ästhetik. Und da gibt es so linke Reflexe zu sagen, Moment, das haben doch die Nazis gemacht, das ist doch eine tendenziell faschistische Ästhetik. Und da würde ich sagen, ja, wenn man das politisch instrumentalisiert, dann ist die Gefahr, dass das eine faschistische Ästhetik wird. Aber innerhalb der Ästhetik, wenn man es als ästhetische Erfahrung wahrnimmt, muss das zugelassen bleiben. Ja? Also das ist ein ganz wichtiger Kern ästhetischer Erfahrung, sich überwältigen zu lassen von Kunst. Und das lasse ich mir doch von den Neurechten nicht nehmen. Ja? Insofern würde ich sagen, gilt es unbedingt, Bücher, Autoren, aber eben auch ganze Epochen unbedingt zu verteidigen, ja, und nicht zu verschenken an die neue Rechte, die behauptet, sie seien die einzigen, die noch über Romantik reden. Da würde ich sagen, nein, unbedingt müssen wir uns auch als Nicht-Rechte positiv auf Romantik beziehen dürfen. Meinetwegen differenziert, auch teilkritisch, aber auch begeistert und emphatisch. Und das ist insofern so ein Fallstrick der linken Literaturkritik, vor dem ich unbedingt warnen würde.
Ich stimme zu und wahrscheinlich können wir uns auch darauf einigen, dass die Bewirtschaftung des Hasses, wie sie vor allem von den rechten, aber auch linken Rändern betrieben wird, das Diffamieren von Personen in den sogenannten sozialen Medien giftig ist. Aber kommen wir mal auf den Begriff der Nähe zu sprechen, den du in deinem aktuellen Buch Simon Strauss stark machst. Das Buch heißt In der Nähe vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht. Und du beschreibst dieses Bedürfnis nach Nähe am Beispiel der brandenburgischen Stadt Prenzlau, östlich von Berlin, in der du auch zum Teil wohnst. Du hast dort mit verschiedensten Akteuren der Stadt gesprochen, auch mit Vertretern der AfD. Und du kommst zu dem Fazit, dass der Prenzlauer Berg zum Beispiel von Prenzlau lernen kann. Was genau meinst du mit dieser Nähe?
Ja, also ich würde sagen, und das hat natürlich was mit dem, was wir vorher besprochen haben, schon zu tun, weil man, glaube ich, ein bisschen vergessen hat, dass die Politik, so wie wir sie eben jetzt verstehen, als verrechtlichte, versachlichte, etwas sozusagen distanzierte Einheit, nicht? Wenn wir uns so alle fragen, wie schauen wir auf Politik, dann ist es irgendwie so losgelöst, ausdifferenziertes System und damit natürlich auch anklagbar und auch ein bisschen von sich selber weghaltbar. Und dagegen, wie soll ich sagen, habe ich das Gefühl gehabt, wehren sich Prenzlauerinnen und Prenzlauer, obwohl sie das natürlich jetzt nicht so ausdrücken würden, auch selber den Begriff der Nähe gar nicht in erster Linie vielleicht benutzen, aber die Sehnsüchte, die sie formulieren und auch zum Teil sehr rabiat formulieren an die Politik und so, hat in meiner Wahrnehmung in diesen 2 Jahren, wo ich da war, sehr viel zu tun mit dieser Leitdifferenz zwischen Nähe und Distanz. Ja? Also die Politik wird als distanziert wahrgenommen, Institutionen werden als distanziert wahrgenommen, Entscheidungsprozesse werden als distanziert wahrgenommen und nicht als etwas, was nah, körpernah, würde ich fast sagen, stattfindet. Jetzt kann man das eben sagen, das ist get over it, das ist das 21. Jahrhundert, so ist es eben, würde ich wahrscheinlich sogar auch sagen, ja, es ist eben einfach kompliziert, Rechtsverfahren, Europäische Union, das geht eben alles nicht mehr vor Ort in Prenzlau, aber wir leben nun mal in einer repräsentativen Demokratie, das heißt, Wahlen finden statt und die Wahlergebnisse und die Umfragen, die wir sehen, meiner Analyse nach, haben eben genau diesen Impuls zu sagen, strengt euch zumindest an, das ist vielleicht meine Lehre aus diesen Jahren, strengt euch an, das besser zu vermitteln. Ja? Also natürlich kann man jetzt eine europäische Unionspolitik nicht in Prenzlau permanent stattfinden lassen und erklären, aber ein bisschen, wie soll ich sagen, ausdrücken, dass Politik etwas ist, was sich Mühe macht, beim Einzelnen für diesen Partizipationsstolz auch ein bisschen Achtung und Sorge zu tragen, den er empfindet, das, glaube ich, kann man dann schon lernen, wenn man sich in eine Kleinstadt generell und dann natürlich nochmal in eine ostdeutsche Kleinstadt im Besonderen, wo das historische noch nicht so weit entfernt ist, 35 Jahre ist was anderes als 80 Jahre, da kann man, glaube ich, schon eine Menge von lernen, was, wie gesagt, bei der Analyse dessen, was wir in der politischen Umfragendiskussion so haben, ein bisschen zu kurz kommt manchmal.
Also die Umfragen für Brandenburg beispielsweise, jüngste Wählerumfragen lassen 34% für die AfD sichtbar werden, für die SPD darauf 24%, eine absolut aus meiner, sagen wir es ruhig, linksliberalen Positionen durchaus besorgniserregende Entwicklung. Ich frage mich nur, ob die Demokratie mit einer Politik der Nähe zu retten wäre. Thorsten Hoffmann, was sagst du dazu?
Naja, ich meine, der Anspruch von Simon Strauß ist jetzt vermutlich auch nicht, ein Universalkonzept zur Rettung aller westeuropäischen Demokratien zu formulieren. Aber ich habe sein Buch wirklich sehr gerne und mit großem Gewinn gelesen, auch wenn ich jetzt nicht sozusagen mit jeder Annäherung ganz einverstanden bin, auch vielleicht das Gefühl habe, dass Gewalterfahrungen im Osten ein bisschen ausgeblendet werden. Aber anyway, also ich fand das insgesamt extrem hilfreich, denn eigentlich aus 2 Gründen. Zum einen ist ja der Versuch von Simons Buch, eine Aufwertung sozusagen ostdeutscher Identität hinzubekommen, ja, die auch diese Wunde, die immer wieder betont wird, als Verbindendes integriert, aber auch dieses Könnensbewusstsein, was das Buch ganz stark macht, ja, profiliert und sagt, wir haben doch hier was. Und da ist so eine Näheerfahrung vielleicht wirklich ein ganz guter Punkt. Also das ist das eine, eben nicht immer nur zu sagen, der Osten ist abgehängt, sondern einen Vorschlag zu machen. Das ist was, was vielleicht auch für den Westen attraktiv ist. Und ja, nicht nur aus politischen Gründen, sondern auch, ja, im Blick auf diesen digitalen Spätkapitalismus oder so, in dem wir uns hier befinden. Oder das ist ja insgesamt ein gutes Konzept. Und was mir eben sehr daran gefällt, ist, dass es ein Konzept von Vergemeinschaftung ist, das nicht nationalistisch und erst recht nicht völkisch grundiert ist. Und das sagt das Buch auch ganz klar. Darum geht es nicht, aber eben trotzdem ein Konzept von Vergemeinschaftung herzustellen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auf jeden Fall hilfreich wäre. Also erstens glaube ich, dass es auch für den Westen attraktiv ist, aber zweitens hat es natürlich auch eine besondere Brisanz im Osten. Das kann man ja auch an den Studien beispielsweise von Steffen Mau ablesen, dass es in gewisser Weise im Osten eine zivilgesellschaftliche Lücke gibt oder so, weil einfach beispielsweise Stiftungen, weil abgesehen von der AfD politische Parteien nicht so ja, ins Land, in die Fläche reinkommen konnten, wie das im Westen war und wie es ist. Da gibt es immer noch Unterschiede. Und deshalb empfiehlt ja auch Steffen Mau sowas wie Partizipation zu erhöhen. Also er sagt eben nicht direkte Demokratie, das sagt ja erfreulicherweise Simon Strauß auch nicht, sondern sowas wie beispielsweise Bürgerräte einführen. Also einfach die Partizipation erhöhen, an die Leute rankommen. Also grundsätzlich finde ich das ja also sehr bedenkenswert und ein sehr hilfreiches Buch.
Was bedeutet dann wiederum, wenn wir mal die Nähe ernst nehmen, auch als gesellschaftliches Konzept, was bedeutet das für den Umgang beispielsweise der öffentlich-rechtlichen Medien mit ja, Literaturakteuren auf der rechten, neurechten, rechtsextremen Seite?
Ja, also das ist ein Dilemma, was wir natürlich auch haben. Ne? Also wenn man nicht darüber spricht, glaube ich, ist das nicht sinnvoll, weil einfach die mittlerweile an Schulen, an Unis eben auch rezipiert werden, ohne dass das immer klar ist, wie ich vorhin sagte. Insofern ist es wichtig, ein Bewusstsein zu erzeugen, dass diese neurechten Akteure eben auch im Literaturbetrieb unheimlich aktiv sind. Andererseits ist das Problem, das macht Simon ja auch vorhin sehr stark, dass man sie damit immer populärer macht, aufwertet. Insofern soll man sie auch nicht zu ernst nehmen. Ich glaube, was wichtig ist, dass man wirklich unterscheidet zwischen dem, was Simon vorhin sagte, ja, könnt ihr dann auch akzeptieren, dass es eine konservative Stimme gibt, die im Kulturbereich aktiver wird, dass man wirklich sagt, natürlich können wir das akzeptieren, das muss man akzeptieren, auch wenn man das nicht mag, aber ich würde ganz dringend raten, zwischen einer konservativen und einer neurechten oder rechtsextremen zu unterscheiden. Und man kann eben sehen, dass diese Akteure der Literaturpolitik auch in der AfD breit rezipiert werden, also dass so jemand wie Maximilian Krah zur Buchmesse 24 ein Video postet, was super gemacht ist, bei dem ich, sagen wir mal, 86% unterschreiben kann, weil er sagt, wir müssen das Lesen aufwerten. Es ist wichtig, nicht nur den Körper, auch den Kopf zu trainieren und so weiter. Aber dann am Ende eben eine Literatur empfiehlt, die von Antaios, die von Jung Europa, von den beiden wichtigsten rechtsextremen Verlagen publiziert wird. Also das heißt, da wirkt diese Literaturpolitik und insofern müssen wir unbedingt sie auch im Blick behalten.
Simon Strauß, Umgang mit neuen Rechten, nicht nur, aber auch in der Literatur.
Ich will mal ganz kurz ein Beispiel nennen in Italien, was wirklich sehr interessant ist, weil da ist ja Kulturpolitik und Neurechts schon, sagen wir mal, auf einem anderen Stadium angekommen. Die Meloni-Regierung hat es ja sehr geschickt verstanden, die ganzen sozusagen Ängste vor Rückkehr des Faschismus und so, die wir ja auch bei uns in den Medien gelesen haben, so ein bisschen zu unterspielen. Aber auf der Kulturpolitik meiner Meinung nach auch ein bisschen zu unbeachtet und dann eben gleich wieder reflexhaft einfach nur Igitt, wenn reagiert. Aber muss ich das, glaube ich, genau anschauen, weil was zum Beispiel mit dem Futurismus dort gemacht wurde, gab eine große Futurismus-Ausstellung ja, in Rom von Meloni sozusagen als Schirmherrin, explizit als eine protohafte Bewegung ja, tituliert. Der Futurismus würde uns jetzt ja auch nicht sofort einfach nur negative Konnotationen haben, sondern es hat ja eben was Zukunftszugewandtes auch und das, die Technik und so weiter und so fort. Das wird in Italien eben jetzt interessanterweise dann sehr stark auch politisch propagandistisch so gewertet, als wäre das eben ein Vorläufer einer rechten Regierung heute. Ähnlicher Fall, da fände ich, könnte man mal eine ganze Sendung zu machen, Natascha, Pasolini. Ne, fühle mich hingezogen zu dieser Figur, weil sie eben auch schillernd und uneindeutig ist, gerade sich eben nicht so leicht eindeutig politisch einordnen lässt. Ja? Was ich jetzt aber so gelesen habe und höre, ist, dass auch da die Meloni-Leute sich explizit darum bemühen, Pasolini zu vereinnahmen und als einen von ihnen zu stilisieren. Und das eben auf eine intelligente, aber da würde ich eben wirklich auch sagen, gefährliche Art und Weise machen. Warum? Weil Kultur, wenn ich das als Schlusswort sagen darf, für mich eigentlich immer eine, wie soll ich sagen, eine Widerständigkeit haben muss gegenüber die politischen Vereinnahmungsversuchen. Und das würde ich jetzt eben sagen, sowohl wie von links als eben auch von rechts. In dem Moment, wo so eine Figur wie Pasolini von einer politischen Partei für sich beansprucht wird, da haben wir ein Problem. Und da muss auch dann eine intellektuelle und kulturelle Milieu muss dagegen Einspruch erheben und sagen, das ist eine Verknappung und ein Angriff eigentlich auch auf das, was Kultur auszeichnet und was wir schützen wollen. Wir wollen, wenn wir über Kulturschutz reden, ja, dann wollen wir es genau davor schützen, dass ein Maximilian Krah hingeht und sagt, Gottfried Benn ist einer von uns. Nein, Gottfried Benn ist einer von mir, genauso wie hoffentlich auch von jemandem, der die Grünen-Partei wählt oder so, weil er eine Sprache hat, die ans Herz geht. Ja. Und da, finde ich, müssen wir genau hingucken und auch da eben den Einspruch erheben, wenn Kultur sozusagen zu einem Steigbügelhalter degradiert wird, was Ideologie angeht?
Also ein großes Plädoyer für die Freiheit der Kunst und auch gegen die sogenannte Melonisierung, übrigens ein Begriff der Neurechten, der auch auf der Buchmesse in Halle eine Rolle spielte. Die Angst vor der Melonisierung geht durchaus offenbar in neurechten Kreisen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für diese intensive Debatte. Thorsten Hoffmann in Stuttgart und Simon Strauß in Hamburg. Dankeschön.
Vielen Dank dir.
Ganz toll, vielen Dank euch.
Keine andere politische Strömung nimmt die Literatur gegenwärtig so ernst wie die neue Rechte, sagt Thorsten Hoffmann. Nach dem Austausch mit ihm und Simon Strauß ist mein zweiter Gedanke, dass die strategischen Pläne etwa von Götz Kubitschek, einem Vordenker der neuen Rechten, durchaus beim Wort und ernst genommen werden sollten, aber nicht zu ernst. Neurechtes Denken streckt sich offenbar intellektuell in die Höhe und ist doch bedacht, das eigene, nicht eben literaturversessene Publikum zu bedienen. Literatur selbst hat eine besondere Kraft. Denken wir an Kafka, an Mai Ayim oder heute Serhii Jadan und Maria Stepanova. Ihre Texte haben eine Kraft, die sich dem diskreten Charme von Diktatoren verweigert, die autoritären Verlockungen widersteht und die Vernunft und nicht das Völkische fördert. Wenn man denn wirklich liest und nicht nur Häppchen sucht. Mein Wunsch, mehr Raum für Literatur, weniger für Propaganda. Ich bin Natascha Freundl. Das war der zweite Gedanke von Radio 3 im RBB. Schreiben Sie uns gern an derzweitegedanke@radio3.de und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen, wenn Sie mögen, in der ARD Audiothek oder bei Apple Podcasts.